Deutschlandfunk Kultur Interview.
Rechtecke aufeinander stapeln, sodass ein Ganzes entsteht. Das ist kurz gefasst die Idee von Tetris. Ab heute lässt sich der Film über die Entstehungsgeschichte von Tetris auf dem Streamingdienst Apple TV anschauen. Und ob der Film tatsächlich die wirkliche Genese widerspiegelt, weiß Andreas Lange, Gründer des Computerspielmuseums in Berlin. Und Achtung, jetzt folgt ein langer Titel, Geschäftsführer des Europäischen Verbandes der Computerspielarchive, Computerspielmuseen und Bewahrungsprojekte. Guten Morgen, Herr Lange.
Guten Morgen, Frau Welti.
Welche Erinnerungen haben Sie persönlich an Tetris?
Ja, na, Tetris war tatsächlich damals, ich bin habe in Berlin gelebt damals, war auch schon entsprechend erwachsen. Und das ist ja schon, sagen wir mal, der erste Punkt, dass Tetris eben auch vor allen Dingen dann erwachsene Spieler auch angesprochen hat, ältere Spieler angesprochen hat, nicht nur eben Kinder interessiert hat. Und so hat es mich damals eben auch erwischt. Ich habe es tatsächlich in der Spielhalle zum ersten Mal dann gesehen, obwohl ja dann die bekannte Version vor allen Dingen die für den Gameboy geworden ist.
Und wann haben Sie Tetris zuletzt gespielt?
Das ist in der Tat jetzt schon eine ganze Weile her. Ich schätze mal, das war im Computerspielemuseum gewesen, wahrscheinlich bei der Entgegennahme einer Spende, wo ich das alles auf Funktionalität überprüft habe.
Haben Sie im Film eigentlich was Neues erfahren über die Entstehungsgeschichte von Tetris?
Ich persönlich tatsächlich nicht, was aber auch daran liegt, dass ich mich ja quasi als Historiker damit befasst habe. Und es gab schon Mitte der 90er ja ein großes, dickes Buch, was ich gelesen habe über Nintendo. Und da ist der Tetris-Geschichte allein 70 Seiten gewidmet, von einem Journalisten damals geschrieben. Und insofern hatte ich die Komplexität durchaus im Kopf, die dahinter liegt, hinter der Geschichte.
Interessant ist ja vor allem dieses Ost-West-Verhältnis. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Kalte Krieg damals eine große Rolle spielt. Darauf hebt auch der Film ab. Inwieweit ist Tetris also wirklich ein Politikum gewesen?
Das war ein Politikum. Es wurde auch zu einem Politikum gemacht, das muss man ganz klar sagen. Gerade in den USA wurde es dann sehr bewusst auch als russisches Spiel, das erste Spiel hinter dem eisernen Vorhang, vermarktet. Und um das nochmal zu stärken, wurde also eine Tschaikowski-Melodie dahinter gelegt und auch diese Kremlflieger-Sequenz, Matthias Russ, der Kremlflieger damals, in den Schlagzeilen gewesen. Das war so eine kleine Intro-Sequenz, die davor programmiert wurde. Was den Russen natürlich und auch dem Programmierer Pajitnov gar nicht so gefallen hat, dass das so politisiert wurde. Und diese Version musste dann auch geändert werden. Das war also nur so eine zwischenzeitliche Version. Ansonsten, ja, natürlich, die ganzen Verhandlungen, da steckt das dann schon sehr stark tatsächlich drin. Es gab keinerlei Erfahrung auf russischer Seite mit der Vermarktung von Videospiellizenzen. Gleichzeitig gab es ganz wenige Leute nur aus der westlichen Videospielewelt, die eben überhaupt Erfahrung hatten mit dem Lizenzhandel mit russischen Videospielen. Ganz konkret war es ein Mittelsmann, der aufgrund auch seiner nicht ganz gewissenhaften Vorgehensweise einen guten Teil des Chaoses mitverantwortet hat.
Für wie gelungen halten Sie insgesamt die politische Dimension und die Darstellung des Ost-West-Konfliktes im Film?
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Hollywood geschuldet. Also die Story wird in dem Film schon auch auf Hollywood gebürstet. Der KGB kommt als richtiger Bösewicht vor. Das wird, so ist mir das nicht bekannt. Der KGB wird sicherlich seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Alles, was mit Software und Computerhandel West-Ost zu tun hatte, da ging es gar nicht anders als ohne den KGB. Aber zum Beispiel, dass Gorbatschow dann tatsächlich in dem Film auch vorkommt, das beruht auf einer tatsächlichen Gegebenheit, nämlich einer derjenigen, die eben die Rechte für Tetris beansprucht haben, war Robert Maxwell mit seiner unter anderem Computerspielefirma Microsoft. Und Robert Maxwell als internationaler Medientycoon hatte eben tatsächlich einen sehr engen Draht zu Gorbatschow und hat dann diese letzte Möglichkeit auch genutzt, um doch noch an die Lizenzrechte zu kommen. Und das war dann nicht so, wie das jetzt in dem Film zugespitzt, dann sich alles auf dem Roten Platz dann kulminiert. Aber tatsächlich gab es diese Verbindung und es gab insofern auch eine sehr starke politische Ebene, die in dem Film auch dargestellt wird.
Sehen Sie eigentlich einen Nachfolger für den Welterfolg von Tetris?
Also was Tetris ja damals auszeichnete, war diese Abstraktheit auch. Es war quasi, es ging nicht um Schießen, es ging nicht um sportliche Sachen. Es war ein rein abstraktes Spiel, was gar nicht so auf dem Bildschirm der damaligen Computerspiele-Experten war und dann eben gepaart mit diesem großen, großen Erfolg. Ich würde sagen, wenn man heute guckt, sind das eben alles Spiele, die eher so auf den Smartphones gespielt werden, wie zum Beispiel Candy Crush und ähnliche Spiele, vom Spielprinzip auch mit abstrakten, logischen, auch teilweise schnellen Reaktionen verbunden. Und gleichzeitig eben diese mobile Plattform, die tatsächlich auch ganz wichtig war für den Erfolg von Tetris. Es war quasi für den Gameboy gemacht und der Gameboy war für Tetris gemacht.
Ist das das, was ein Computerspiel erfolgreich macht?
Ah, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, weil es auch so viele unterschiedliche Computerspiele gibt. Es gibt schon viele Spiele, die von der Story leben. Es gibt viele Spiele, die von der Grafik und von dem Sound leben, was man dann einfach auch auf großen Bildschirmen haben möchte. Dazu gehört Tetris nicht, sondern Tetris ist eben das Spiel für zwischendurch. Man versteht es auch sofort, worum es geht.
Selbsterklärend.
Selbsterklärend. Es gibt nichts großartig an der Bedienung, was man erlernen muss. Zwei Knöpfe sozusagen und los geht's.
Heute startet die Geschichte von Tetris als Film bei Apple TV und deswegen haben wir gesprochen mit Andreas Langer, der das Computerspielmuseum in Berlin gegründet hat. Herzlichen Dank, Herr Lange.
Sehr gerne.